wir so komplett verschiedene Charaktere sind und geblieben sind. Das ist auch gut so. Reich beschenkt mit einer großen Familie. Wir durften im September unseren 9. Enkel in die Arme schließen. Ja, ich freue mich eigentlich mehrheitlich schon auch am Leben, auch was es alles so bietet. Ich finde, wir sind sehr privilegiert. Im letzten Jahr hatten wir 7 Monate eine fünfköpfige ukrainische Familie bei uns zu Hause. War auch sehr spannend und herausfordernd. Ja, was sonst, was Freizeit betrifft, kann ich mich für alles begeistern, für vieles. Nicht unbedingt für Wandern und Bergsteigen, aber alles, was so eine Fernsteuerung hat zum Beispiel. Oder mit dem Motorrad unterwegs sein. Genau, also es kommt gut. Wann hast du das letzte Mal gehört? Ja, das Bild sollte ich noch... Genau. Wann hast du das letzte Mal gehört oder gesehen oder gedacht oder gehofft? Es kommt gut oder es kommt schon gut. Mach dir doch Gedanken darüber oder tausch dich mit jemandem aus neben dir. Wann war das letzte Mal, dass du das selber gehört oder gebraucht oder gedacht hast? Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, natürlich, wann ich es brauche selber. Ich brauche es dann, wenn ein Projekt vor dem Abschluss steht und nichts mehr schiefgehen kann zum Beispiel. Dann kommt es gut. Oder daneben, wie es wohl meistens verwendet wird, so als Floskel oder als Wort vom Zweckoptimismus. Das heißt, man hat zwar keine Ahnung, was passieren wird, aber man möchte gerne etwas Positives sagen. Jemand ist krank und man weiß nicht gerade recht, was sagen. Und manchmal würde vielleicht man besser nichts sagen, aber irgendwie, um etwas Gutes zu sagen, sagt man, es kommt schon gut. Schwierigkeiten in der Familie, bei der Arbeit, so als kleine Ermutigung. Oder ein Kind, das den Eltern schlaflose Nächte bereitet. Eine Situation in der Gemeinde. Aber eben, wir wissen es ja eigentlich, dass wir es nicht wissen, ob es gut kommt oder ob es schon gut kommt. Und wir wissen ja auch nicht, was das Es ist. Es kommt gut. Ja, und in der allgemeinen Situation, so mit Ukraine, Energie, Klima, Wirtschaft, persönliches Leben und so weiter und so fort, ja, bist du davon überzeugt, jetzt auch selber innerlich, dass es gut kommt. Ich glaube, Paulus hatte eine Überzeugung, dass es gut kommt, aber eben die Frage ist, was ist das Gute, was ist das Es und was ermutigt mich darin? Deshalb ein Vers aus dem Philipperbrief, Philipper 1, Vers 6, der das eigentlich untermauert, dass Paulus guter Zuversicht überzeugt ist, dass etwas Gutes kommt, auf jeden Fall. Er schreibt: Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Philipper 1, Vers 6. Es ist ein Ausdruck der Glaubensperspektive. Und ich glaube, die Glaubensperspektive ist die an allem Nichtwissen und Nichtwissen können, doch das A und O. Aber die Glaubensperspektive geht so schnell vergessen. Man macht sich Sorgen, man ist in einer Situation gefangen. Und die Glaubensperspektive befreit uns wieder aus dem Gefängnis der Situation, der Sorgen. von dem, was wir sehen und erfahren. Glaubensperspektive, was ist denn das eigentlich? Der Hebräerbriefschreiber schreibt in Kapitel 11, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Also eigentlich würde man jetzt ganz rationell sagen, dass eine Glaubensperspektive ein Stück weit immer etwas unrealistisch ist für andere Menschen, die damit nichts anfangen können. Weil wir an etwas glauben, von einer Wirklichkeit glauben, die wir vielleicht gar nicht so richtig beschreiben können. Weil wir etwas sehen im Glauben, das aber noch nicht so richtig in allem Realität oder erfahrbar ist. Zum Beispiel, wenn wir glauben, dass Gott einmal Gerechtigkeit wiederherstellen wird oder Gerechtigkeit üben wird an all dem Übel, das andere Menschen über andere Menschen gebracht hat, dass Gott einmal Richter sein wird. Das ist ein gutes Gefühl, aber es ist nicht die Realität unserer Welt. Oder dass Jesus Christus wiederkommt und einen neuen Himmel und neue Erde schafft. Dass wir selber auferstehen werden und ewiges Leben, das ist ja alles ein Stück weit im Glauben, aber noch nicht im Schauen in allen Teilen. Jetzt, worin besteht jetzt die Glaubensperspektive in Philipper 1, Vers 6, wenn Paulus schreibt, dass er guter Zuversicht ist oder ganz sicher, dass der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem es Christus wiederkommt. Überhaupt ist der Philipperbrief, wie ihr wohl wahrscheinlich wisst, habt ihr euch offensichtlich auch das Jahr schon ein bisschen damit beschäftigt, oder letztes Jahr, ein Brief der Freude. Paulus spricht viel von Freude. Und eigentlich muss diese Freude aus der Glaubensperspektive kommen, weil die Situation an sich war ja nicht freudig. Wie konnte Paulus so freudig und so sicher sein, dass es gut kommt, auch mit ihm selbst, obwohl er selbst im Gefängnis war? Seine Gerichtsverhandlung stand bevor, keine Ahnung, ob er das Jahr noch erlebte oder nicht. Nicht klar, kommt er frei, wird er zum Tod verurteilt. Völlig ungewiss, ob die schönsten oder die schwierigsten Stunden seines Lebens ihm bevorstehen. Keine Ahnung, kein Wissen, aber ein Vertrauen. Er ist unglaublich zuversichtlich. Ich bin ganz sicher, wer das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wie kann Paulus so sicher sein? Ich glaube, ich kann es nur sagen, weil er sich auf Gott fokussiert. Da müssen wir vielleicht das Fenster noch etwas öffnen, über den Philipperbrief hinaus. Weil es ist ja so, wenn wir allgemein sagen oder andere Menschen dieses Wort brauchen, es kommt schon gut, dann möchten sie eigentlich damit einen Wunsch ausdrücken, es soll so kommen, wie du dir das wünschst. Es kommt schon gut. Es kommt so, wie hoffentlich so, wie du dir das vorstellst. Es kommt so, wie er hofft, wie er wartet. Die Haltung von Paulus war aber anders fokussiert, nämlich, ich weiß zwar nicht, ob es gut kommt in dem Sinn, dass das passiert, was ich möchte, aber ich weiß, wer Gott ist. Ich habe keine Ahnung, was noch alles kommt, aber ich weiß, Gott ist da. Weil Gott ja eigentlich der Einzige ist, der wirklich sagen kann, ob es gut kommt oder nicht. Weil er die Macht dazu hat. Und ich glaube, dem Paulus seine Freude, seine Zuversicht gründet sich letztlich darin, in diesem Glaubensbewusstsein, in dieser Glaubensperspektive, Gott ist da und Gott ist allmächtig. Ähnlich zuversichtlich war ja eigentlich Jesus. Man muss sich ja schon fragen, als Jesus sich verabschiedet hatte, hat er ja die Jünger noch auf einem Berg versammelt und hat er ihnen eigentlich einen Auftrag gegeben, Ja, da darf der Chef eigentlich nie gehen bei so einem auch wichtigen Auftrag, oder? So einen Auftrag kann man doch nicht einfach anderen überlassen. Und auch wenn wir sehen, die Umstände quasi darin, dass sie nachher hingehen sollen und alle Völker das Evangelium bringen sollen und zu Jüngern machen sollen, einladen zum Glauben und so weiter. Da heißt es in Matthäus 28, die 11 Jünger gingen nach Galiläa, sie stiegen auf einen Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, aber einige hatten auch Zweifel. Wie kann jetzt Jesus denken, dass es gut kommt mit diesem Auftrag, das Evangelium der Welt zu bringen? Mit diesen Jüngern, die kneifen, wenn es drauf ankommt, die streiten, wer der Größte ist unter ihnen. Wie kann das gut kommen mit denen? Nun, er war überzeugt, nämlich, und er bringt ihnen jetzt beides, den Jüngern, nämlich die Ermutigung seiner Allmacht und die Ermutigung seiner Gegenwart. Wir können uns das vorstellen wie, also gut, die Autos haben ja heute schon unglaublich viele Airbags, aber wenn man ein moderneres hat, sind wohl mindestens zwei verbaut und so quasi mit all unseren Unfällen, die wir als Christen haben, die Airbags, die bewahren nicht davor, dass es knallt, aber sie schützen. Und wir können uns so geistlich vorstellen, unsere geistlichen Airbags, die uns schützen in unserem Alltag, das ist Gottes Gegenwart und seine Allmacht. Was hat er nämlich Jesus den Jüngern gesagt? Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Dann geht es nun hin zu allen Völkern, ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und dann seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende des Zeitalters. Das heißt, bis er wiederkommt. Und das ist ja der Link jetzt zum Philipper Vers 1 bis 1,6. Dass die Paulus der Überzeugung ist, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es kommt gut, weil Gott es kann. Weil wir nicht in Watte verpackt sind, es knallt manchmal auch in unserem Leben, aber dennoch in Hochs und Tief dürfen wir diese zwei Airbags mit uns wissen, Gott ist da mit seiner Gegenwart und mit seiner Allmacht. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich weiß, wer Gott ist, dass er für mich sorgen will, dass er mir einen Weg zeigen will, dass er Lösungen bereit hat. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich weiß, wer mit mir kommt. Und ich glaube, damit dann ich auch erfüllt werde von dieser Zuversicht, muss das Es eben in Es kommt gut doch auch ein Stück weit anders gefüllt werden. Es ist dann eben nicht mein Wille, mein Wunsch, meine Überzeugung, meine Meinung, sondern seine. Wie es im Unser Vater heißt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Denn ich glaube, darum geht es, nicht mein Wille, sein Reich, seine Vision, seine Kraft. Und dann darf ich mich sicher fühlen, sicher wissen, in dem Bewusstsein, ja, es stimmt, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Weil sich diese Glaubenszuversicht nicht einfach auf Ideen gründet, sondern auf die Gegenwart und Allmacht Gottes. Und Gott bringt mich ans Ziel. Weil er es kann und weil er es will. Diese Glaubensperspektive im Philipper 1, Vers 6 geht aber noch weiter, nämlich es kommt gut, weil Gott mit dem Heiligen Geist etwas Gutes begonnen hat. Deshalb dürfen wir auch voller Zuversicht auch im Leben unterwegs sein. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat. Nun, wer meint denn jetzt Paulus damit, der das gute Werk in euch begonnen hat? Das ist Gott selber. Der dreieinige Gott hat in dir und mir etwas Gutes begonnen. Was Schönes, das Geniales. Menschen, die mit Gott oder Glauben nicht so viel anfangen können, sind da sehr misstrauisch. So, wenn ich jetzt die Haltung etwas sarkastisch und etwas böse beschreiben will, dann ist die Haltung der Menschen oft so: Gott ist nicht der, der mir das Gute schenkt, sondern der mein Leben vergiftet, wenn ich mich auf ihn einlasse, der Spielverderber meines Glücks. Glaube ist so wie eine unheilbare Krankheit, die zum Tod führt, und Kirche ist das Gefängnis, in dem ich zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt werde. Aber auf jeden Fall nichts Gutes. Das ist irgendwie, schafft es Satan immer noch, das irgendwie so überzeugend in die Herzen der Menschen zu legen, dass irgendwie überall was Gutes kommt, einfach nicht von Gott. Dabei ist es eigentlich ja umgekehrt. Diese große Lüge. Aber Gott hat etwas Gutes in mir begonnen. Seine neue Schöpfung. Paulus schreibt darüber in 2. Korinther 5, Vers 17: Wenn aber jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Gott hat eine Neuschöpfung begonnen in mir. Die beginnt er nicht erst, wenn er wiederkommt, sondern die hat dann begonnen, zu dem Zeitpunkt, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, ihn eingeladen habe, ich erfüllt wurde vom Heiligen Geist, hat Gott etwas Gutes begonnen, etwas Geniales, etwas Schönes. Schon teilzuhaben jetzt an der zukünftigen Welt, die noch nicht sichtbar ist. Mir wurde vergeben, ich bin versöhnt mit dem Schöpfer des Universums. Ich bin schon eine neue Schöpfung, natürlich das Alte ist auch noch da. Der sterbliche Körper, ich bin sein Kind. Mir wurde ewiges Leben geschenkt. Das ist etwas Gutes. Und er hat dann nicht schnell da seinen Becher Geist ausgeleert und nachher wieder alles im Schrank versorgt, sondern er ist ja immer da, dieser Geist in uns. Er lebt in mir. Das ist das Gute, das ist ein Grund zur Freude. Das Beste, was einem Menschen eigentlich im Leben passieren kann. Und das möchte sich ja dann auch ausbreiten, auch in Schwierigkeiten, auch in Nöten, ein übernatürlicher Halt, einen übernatürlichen Frieden, der unser Leben durchfluten darf. Eine übernatürliche Freude, sein Kind zu sein. Eine unerklärliche Geborgenheit und hoffentlich auch eine übernatürliche Gelassenheit auf dem Grund auch dieses Verses, weil Paulus sicher ist, dass der das angefangen hat, der wird das Gute, der bringt es auch fertig. Das ist gut, ist auch etwas, das kann mir niemand wegnehmen. Man kann ihm das Geld stehlen, das Auto, die Kleider, den Schmuck, was auch immer. Aber das kann niemand wegnehmen, niemand zerstören. Aber was passiert leider viel zu oft auch bei mir, dass ich mir die Freude daran nehmen lasse, an diesem Guten, das Gott geschenkt hat. Und ich glaube, die momentane Großwetterlage in der Welt, die neigt dazu, uns die Freude daran zu vermiesen. An dem Guten, das Gott schenkt und geschenkt hat. An der Freude. Wenn wir eben den Blick auf den Umständen, den Sorgen, den Befürchtungen haben. Ja, und da möchte ich auch oftmals wieder dafür beten: Jesus, überrasch du mich mit deiner Freude. Erfüll du mich mit deiner Freude. Schenk, dass der Heilige Geist mir neu bewusst macht, was für etwas Geniales du in meinem Leben begonnen hast. Und auch versprochen hast, dass du es zu Ende führst. Und eben das ist auch der perspektivische Grund, warum das Paulus so zuversichtlich ist, weil er überzeugt ist, dass es Gott vollenden wird. Wir wohnen zwar auf, so ein bisschen auf der anderen Seite, aber das ist ein Bild von dort, wo ich aufgewachsen bin. Wer weiß, wo das ist? Ja, was genau? Betzholzkreisel, genau, der Unvollendete. Oder? Wird zwar heute gebraucht, aber eigentlich ist es eine Bauruine. Und als dort gebaut wurde und so weiter und so fort und es eigentlich geplant war, weiterzumachen, da war ich in der Sekundarschule. Das ist ein Weilchen her. Über 40 Jahre. Nichts ist passiert. Das soll einfach stellvertretend dafür stehen. Es gibt viele, vor allem Bauwerke, da bleibt es natürlich auch lange stehen, aber da steht ja sinnbildlich dafür, dass Menschen Meister darin sind, Dinge nicht zu vollenden, nicht fertig zu bringen. Der Mensch ist Meister im Nichtvollenden, Ziele, Projekte, leider auch Beziehungen. Ich denke, jede und jede könnte wahrscheinlich im Leben einiges nennen, dass man enthusiastisch begonnen hat und mit viel Freude und Elan und irgendwann versandet ist. Nur im Alltag muss ich sagen, es ist nicht immer schlecht. Es ist gut, Dinge loszulassen, die überfordern. Also wenn jemand unbedingt ein Geschäft haben will und dann eigentlich völlig überfordert ist, ist es besser, wenn er wieder aufhört, ein Geschäft zu haben. Das meine ich damit nicht. Es ist gut im Alltag, Dinge, die zu groß werden, loszulassen. Aber hier geht es ja nicht darum, Dinge, die schlecht sind oder die uns nicht gut tun oder die uns überfordern, irgendwie loszulassen oder nicht zu vollenden. Aber es gibt Dinge, wo es unglaublich traurig und schade ist. Und leider ist unsere Gesellschaft, was die Ehe betrifft, eine Generation der Nichtvollender. Unglaublich traurig. Ich weiß, manchmal ist es schwierig. Manchmal auch mit Kindern, aber Kinder haben einen unsichtbaren Stempel drauf. Keine Garantie, kein Umtausch. Nichts, man ist verpflichtet. Es geht darum, zu vollenden, dran zu bleiben in allen Schwierigkeiten. Und deshalb ist Paulus auch so zuversichtlich und so freudig positiv, weil er Gott, den Vater, sich selber natürlich und auch den Heiligen Geist einfach in den sieht, ja, was Gott verspricht, das vollendet er auch. Und deshalb warte ich lieber auf die Vollendung. Leider ist es so, dass manche Christen lieber auf den Antichristen warten, auf den Weltuntergang oder auf die Riesenkrise. Finde ich persönlich keine biblische Perspektive zum Warten. Ich warte auf die Vollendung. Ich warte auf den wiederkommenden Herrn. Ich warte auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ich warte auf die Vollendung zum Guten und so auch Paulus ja auch hier. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, Gott ist jetzt dran, auch in uns, in dir und in mir, das Gute zu vollenden. Nicht das Schlechte, das Gute zu fördern. Gott ist der Meister des Vollendens. Gott ist ein Meister des Vollendens des Guten. Jesus bleibt also unermüdlich dran, sein Werk in mir zu entfalten und zu entwickeln. Und deshalb haben wir auch keinen Grund, den Mut zu verlieren. Natürlich sind wir verzweifelt aufgrund unserer Unzulänglichkeit. Und doch, es wird gut kommen, es wird gut enden, egal wie schwierig der Weg sein wird. Weil am Ende werde ich ja bei Jesus sein. Gott vollendet alles zum Guten. Natürlich werden wir vollumfänglich bei der Auferstehung zum Guten vollendet. Und doch ist es klar, auch wenn man sonst bei Paulus liest oder die Verse, die dann kommen, dass Gott schon jetzt will, dass möglichst Gutes vollendet wird in unserem Leben. Es ist keine reine Vertröstung aufs Jenseits, sondern es ist eher so, dass die Realität des Jenseits uns Mut und Kraft gibt, jetzt schon das Gute zu leben, zu vollenden, das Gott will. Und ich glaube, was es dazu braucht, ist auch eine Gelassenheit. Und dieser Vers drückt für mich ein Stück weit auch Gelassenheit aus. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das heißt, es liegt letztlich ja nicht allein an mir. Ich kann es nicht. Es ist eine Beforderung für mich. Und als Christ, klar, ist man immer wieder auf einer Gratwanderung unterwegs zwischen Gleichgültigkeit und Verbissenheit. Dass man es zu wenig ernst nimmt, dass Gott etwas will und zugleich dann verbissen, jetzt muss das endlich einmal anders werden, oder man zweifelt wegen seiner Ohnmacht oder man ist unzufrieden mit sich selber. Irgendwie drückt dieser Vers für mich einfach eine große Gelassenheit auf. Hey, cool down, ruhig, Gott macht's. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Das ist keine Anforderung an mich. Das ist ein Versprechen von ihm. Das ist nicht etwas, was ich bringen muss, sondern das er versprochen hat. Ein Versprechen von Gott, und deshalb gebe ich mich gern in seine Hand. Natürlich wird er auch noch ein bisschen konkret, was für Gutes sich denn eigentlich noch entwickeln könnte, dann in Philipper 1 zum Beispiel, im Vers 9. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Nicht lieben kann man nie genug. Es gibt ja Menschen, die man liebt, Menschen, die man mag, Menschen, die man stehen lässt und Menschen, die Gott liebt. Und da ist es immer möglich, dass die Liebe sich noch etwas stärker entfalten kann. Dass nicht allein ein Fetzen Stoff über den Kopf dann plötzlich Ablehnung und Auflehnung auslösen muss, zum Beispiel. Oder dass wir jemandem auch Wertschätzung geben können, dem wir das Heu nicht auf derselben Bühne haben. Zunehmendes Verständnis, Respekt und Wertschätzung für alle Menschen. Es braucht zu wenig, damit Menschen abgelehnt werden. Lieben kann man nie genug. Das Gute wachsen lassen. Im Vers 10, ihr sollt selbst prüfen können, worauf es ankommt. Dann sollt ihr fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also Gott möchte schon jetzt möglichst viel Gutes vollenden. Nicht alles am Schluss, sondern schon jetzt möglichst viel. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen. Zur Ehre Gottes und zum Lob Gottes. In Jesus darf es gut kommen. Deshalb geduldig warten, gelassen bleiben. Gott hat es versprochen. Zugleich auch mutig handeln, wo es angebracht ist. Für das Gute kämpfen. Christsein heißt ja auch, das Gute, das vollendet worden ist oder vollendet werden soll, auch in diese Gesellschaft hineinzutragen. Es kommt gut, ja, was löst vielleicht gerade Freude aus? Ich hoffe, beten wir dafür, dass Gott uns dieses Jahr viel Freude schenkt. Wäre doch toll, nicht? Dass wir offen sind für das Gute, das Jesus schenken will. Freude und Zuversicht und eben viel Gelassenheit, weil Gott es kann. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bin so froh, dass ich von deiner Allmacht und deiner Gegenwart einfach sicher sein kann, umgeben sein kann. Ich möchte dich bitten um viel Gelassenheit und Zuversicht, um Glaube, dass du das, was du versprochen hast, das, was du dir wünschst, dein Wille auch geschehen möge. In meinem Leben, im Alltag, auch in der Gemeinde. Du weißt, es gibt im Moment viel Grund, um schwarz zu sehen, sich Sorgen zu machen, belastet zu sein in der Seele von der Unwissenheit, von der Unsicherheit. Lass uns ruhen in dir, Jesus. Schenk du uns diesen Frieden, diese Gelassenheit, diese Geborgenheit, die niemand anders schenken kann. Im Wissen, du bist da und du bringst uns ans Ziel. Wir dürfen darauf vertrauen und mit Freude voranschreiten. Amen.